Wenn man jahrelang Triathlon betreibt, aus gesundheitlichen Gründen aufs Fixie wechselt, dann beim Rollefahren einen Profivertrag an Land zieht, auf der Bahn deutsche Meisterin in der Mannschaftsverfolgung wird und nebenbei auch noch eine Promotion erfolgreich abschließt, dann heißt man wahrscheinlich Tanja Ehrhardt und hat eine Menge Fahrradgeschichten zu erzählen.
Uns interessiert in diesem dunklen Monat und vor allem jetzt gerade, wie dieser Weg zum Profivertrag per Rolle und der Rückblick auf die vergangene Saison denn ausfällt. Denn jetzt an diesen nasskalten und dunklen Tagen wechseln ja viele auf die Rolle im Wohnzimmer oder ich kenne auch welche, die fahren im Keller. Und genau darüber sprechen wir mit ihr. Hallo nach Darmstadt. Hallo Tanja.
Hallo.
Wenn man über dich so liest, dann kann man den Eindruck bekommen, dass du auf dem Rennrad schon fast jede Disziplin ausprobiert hast. Täuscht das oder haben wir uns da verzählt?
Ja, also theoretisch habe ich schon vieles durchprobiert. Also wie ihr gesagt habt, Fixed fahren, Bahnrad fahren, Normalstraße fahren. Ja, ich versuche gerne neue Sachen und dementsprechend habe ich da auch schon ein paar Versuche gestartet in unterschiedlichen Disziplinen.
Seit wann fährst du Rad und warum ist das so wichtig für dich geworden?
Also ich habe mit dem Triathlon eigentlich angefangen, bin da aber nie richtig gerne Rad gefahren. Mein Papa hat mich ein bisschen dazu gezwungen, weil der schon seit jetzt mittlerweile 35 Jahren Rad fährt. Und das hat dann zu Urlaubsausfahrten, in denen ich sehr bockig war, geführt, durch die Gorsteller Nesk zum Beispiel. Und mein Vater hat gedacht, mit dem Ausblick kriegt er mich auf jeden Fall zum passionierten Radfahrer umgeformt. Aber das hat damals noch nicht funktioniert. Und dann so gegen Ende meiner Jugend, also als ich dann die Volljährigkeit erreicht habe und meine Ausbildung angefangen habe, wurde die Passion für den Sport dann immer größer. Vorher bin ich immer gerne geschwommen oder eigentlich am liebsten geschwommen. Und ja, irgendwann hat dann mein Bein beim Triathlon nicht mehr mitgemacht und ich habe komplett zum Radsport gewechselt und seitdem begleitet mich das Rad immer und überall eigentlich.
Gibt es einen bestimmten Moment, wo du sagst, das war so der Tag, wo ich das gemerkt habe? War das, als das Bein nicht mehr wollte oder?
Ja, also ich habe vorher schon ein paar kleinere Rennen gemacht, also gerade beim German Cycling Cup bin ich immer wieder dieses Einzelzeitfahren beim Riderman gefahren. Das war dann immer so am Ende der Saison und dann konnte ich mich so ein bisschen mit Radfahrerinnen vergleichen. Und mir haben halt damals schon viele Leute gesagt, ja, wechsel doch zum Radsport, da hast du mehr Talent als im Triathlon, weil mein Laufen eigentlich immer zu schwach war für das, was ich im Schwimmen und im Radfahren so an Leistung gebracht habe. Und ich wollte natürlich aber nicht auf die Leute hören, weil ich hatte eigentlich Erfolge im Triathlon, es hat mir halt einfach auch viel Spaß gemacht. Und ja, ich glaube, dann am Ende war es dann halt eher so, dass ich durch die Verletzung dazu gezwungen wurde. Ja, und jetzt im Nachhinein bin ich sehr froh, dass mich die Verletzung dazu gezwungen hat. Sonst wäre ich jetzt nicht, wo ich jetzt bin.
Du hast jetzt gerade in diesem Moment einen Profivertrag bei Canyon SRAM und den hast du, das klingt erstmal so, zu Hause auf der Rolle eingefahren, also quasi so im Nebenbei, würde man fast sagen. Wie kann man das erklären oder ist das nebenbei?
Ja, genau. Es gibt die Swift Academy, die gibt es seit 2016. Ich habe damals schon davon gehört, aber da war es ein bisschen zu spät, mich dafür anzumelden. Und dann habe ich gedacht, gut, dann werde ich das 2017 probieren. Da habe ich dann gerade mein Medizinstudium abgeschlossen. Also das lief so ein bisschen parallel mit der Swift Academy. Und habe mir eine Rolle von einem Freund geliehen und das Programm absolviert. Und am Ende des Programms, also es läuft dann halt mit einer Vorrunde, die über 8 Wochen, meine ich, waren, geht. Von der Vorrunde werden 10 Leute fürs Halbfinale ausgewählt. Und von den 10 Leuten, die ins Halbfinale schaffen, werden wieder 3 ausgewählt, die dann am Ende mit dem Team ins Trainingslager fahren. Und im Trainingslager muss man sich dann sozusagen auch im wahren Leben beweisen und vor allem halt schauen, wie kommt man, wie teamfähig ist man, wie kommt man mit den Mädels klar. Genau, und dann wird eine ausgewählt, die es dann ins Team schafft. Das war 2016 Leah Thorwaldsen, eine Amerikanerin. 2017 war ich es dann und letztes Jahr war es Ella Harris aus Neuseeland.
Jetzt gibt es ja einige Leute, die sagen, naja, das ist irgendwie ganz nett, aber ist das ein Marketing-Gag? Was würdest du darauf sagen?
Naja, ich habe jetzt meinen 3. Vertrag unterschrieben fürs 3. Jahr. Also wenn es ein Marketing-Gag wäre, glaube ich, hätten sie mich nach dem 1. Jahr rausgekickt.
Und ich würde gerne nochmal für die Leute, die vielleicht so wie ich noch nie das ausprobiert haben, nochmal grundsätzlich darüber sprechen, wie diese Swift eigentlich funktioniert. Also wir haben jetzt schon gesagt, es ist Rollefahren, aber Rollefahren, das kennt man ja schon länger. Swift ist eher eine jüngere Geschichte, weil man ist ja vernetzt, oder? Man fährt also in einer Art Liga gegen andere Leute?
Nein, also an sich ist nur ein Trainingstool. Man braucht halt irgendeinen Wattabnehmer. Das können Wattpedale sein. Das kann so ein Smart Trainer sein, der eben über Bluetooth oder ANT die Watt überträgt, weil die Watt sozusagen dafür sorgen, dass sich der Avatar, den man so bauen kann, wie man selber auch aussieht, sich nach vorne bewegt. Dann gibt es unterschiedliche Welten. Also zum Beispiel jetzt der aktuelle Kurs von der Weltmeisterschaft in Harrogate ist nachgebaut. Letztes Jahr Innsbruck ist nach Kurs von Richmond. Es gibt auch erfundene Welten wie Watopia. Man bewegt sich eben mit diesem Avatar durch diese Welten und sieht eben, wie viele Personen zu dem Zeitpunkt mit einem swiften und die überholen einen auch, wenn sie schneller fahren, und man überholt sie, wenn man schneller fährt. Man sieht immer, wie viel Watt pro Kilo die Leute fahren, wo die Leute herkommen, beziehungsweise was sie angeben, wo sie herkommen. Und es sind an einem normalen Tag, je nach Uhrzeit, zwischen 1600 und 4500 Leuten. Man kann sich gegenseitig Ride-Ons geben, also sozusagen, ja, fahr mit, oder man kann sich an den Sprintpunkten betteln. Also wenn man eine lockere Runde auf Swift fahren will, dann läuft es eher dazu raus, dass man ein bisschen zu viel investiert, wie wenn man mit einer Gruppe eine Ausfahrt macht und sich denkt, okay, jetzt das nächste Ortsschild wird ausgesprintet. Also es macht mehr Spaß, als einfach nur gegen eine Wand zu starren. Von dem her mag ich es eigentlich ganz gerne, aber ich glaube, es ist sehr individuell.
Früher hatte man so das Klischee, dass man Rolle fährt und dann schaut man irgendwelche Serien durch, die hat man dann vielleicht noch auf DVD gehabt. Man ist also jetzt auch vorm Bildschirm, aber man fährt gleichzeitig mit anderen Leuten zusammen in so einem virtuellen Raum, ne?
Genau.
Und in diesem virtuellen Raum hat Tanja Ehrer tatsächlich ihren Profivertrag errungen. Darüber müssen wir natürlich weiter sprechen, sagen aber an dieser Stelle schon für die Sendung vielen Dank fürs Gespräch.
Danke.
Und schwuppsdiwupps sind wir schon quasi auf der Rolle im digitalen Bonustrack dieser Episode hier beim Antritt. Und wir müssen noch mal ein bisschen sprechen über Swift und überhaupt über dieses digitale Fahren gegeneinander. Gibt ja auch noch andere Anbieter. Im Gegensatz zu dir haben wir hier wirklich überhaupt gar keine Ahnung. Wir sind absolute Noobs, wie man, glaube ich, so schön sagt heutzutage. Kann es wirklich sein, dass das richtig groß wird und vielleicht sogar die Zukunft des Radsports?
Ja, also der CEO von Swift, Eric Min, ist auf jeden Fall ein Visionär und möchte Swift größer machen. Und wurde jetzt auch in Harrogate verkündet, dass es nächstes Jahr eine offizielle UCI E-Race World Championship gibt. Und Swift möchte tendenziell auch irgendwann olympisch sein. Also von dem her, die greifen bei Swift auf jeden Fall nach den Sternen und möchten dieses ganze E-Racing weiterbringen.
Hältst du das für realistisch?
Ich hatte manchmal Zweifel, aber nachdem die UCI jetzt die Weltmeisterschaft verkündet hat, nachdem ja Swift trotzdem immer noch in den Kinderschuhen steckt, sage ich mal, nicht ist unmöglich. Wir werden sehen.
Jetzt gab es neulich ja einen relativ prominenten Dopingfall, auch schon bei Swift. Für wie anfällig hältst du das System für solche, für Betrug?
Klar ist jetzt bei den E-Races eben, weil es noch keine wirkliche Verbandsstruktur dafür gibt, natürlich schwieriger. Also es ist ja jetzt kein E-Racer normalerweise in einem Testpool drin. Das größte Problem bei Swift eigentlich ist das Gewichtsdoping. Deshalb gibt es die SADA, die sozusagen die E-Race-Ergebnisse vergleicht mit denen, die man im wahren Leben bringt. Also wenn ich jetzt, wir fahren jetzt im Team auch regelmäßig Swift-Rennen. Es gibt da auch eine Reihe mit den UCI Women World Tour Teams. Da muss ich, wenn ich zum Beispiel ein Podium fahre, muss ich auch meine Strava-Files einschicken, meine Training-Files einschicken, um zu zeigen, okay, das, was ich da aufs Pedal gebracht habe, ist auch vergleichbar mit dem, was ich im Training fahren kann. Ich muss ein Video schicken, wo ich mich wiege, weil es ist ja immer Watt pro Kilo. Ich muss dann da noch verifizieren, dass die Waage auch richtig misst. Man muss die Seriennummer vom Trainer angeben und so weiter und so fort, dass man da halt so wenig wie möglich manipulieren kann. Und ansonsten würde ich sagen, ist bei Swift grundsätzlich wie bei jeder anderen Sportart. Ich glaube, wo die falschen Leute am Start sind, wird sowas auch immer mal geben. Aber ich habe immer die Hoffnung, dass alle sportlich sind und es eher ausstirbt nach der Hochzeit, die es mal gab.
Jetzt hast du es eben schon gesagt, ihr fahrt also auch im Team noch bei Swift. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Welche Rolle spielt die Rolle jetzt noch für dich, nachdem du da dich quasi in die reale Radsportwelt reingefahren hast über die virtuelle? Wie wichtig ist das noch in deinem Alltag jetzt als Profi?
Es kommt immer drauf an. Also ich bin relativ viel unterwegs. Ich würde sagen, dass ich so 250 Tage im Jahr nicht zu Hause bin. Das heißt, dann bin ich auch oft nicht im Besitz einer Rolle, wo ich dann Rolle fahren kann. Aber also jetzt bin ich wieder in Darmstadt und werde die nächsten 3 Wochen bei Novemberwetter trainieren. Da werde ich auf jeden Fall auch wieder auf die Rolle umsteigen, beziehungsweise mein Training eben kombinieren, dass ich zum Beispiel morgens 2 Stunden auf die Rolle gehe, mittags 2 Stunden raus oder andersrum. Ich mag Rolle eigentlich ganz gern, weil man halt sehr konzentriert arbeiten kann auf der Rolle. Also ich habe halt immer in der Stadt gewohnt die letzten 10 Jahre und der Ampelverkehr ist halt manchmal relativ schwierig. Und dann fällt die erste halbe Stunde, kann man ja jetzt nicht wirklich als effektives Training bezeichnen. Das hat man eben beim Rolletraining nicht. Man setzt sich drauf und trainiert direkt. Deshalb nutzen die Triathleten das jetzt mittlerweile hauptsächlich. Also ich würde sagen, die Triathleten trainieren mittlerweile 95% auf der Rolle. Also zumindest die Top-Triathleten. Weil als Triathlet hat man ja noch mehr dieses Zeitproblem, um 3 Sportarten zu vereinen. Und die nutzen eben die Effektivität vom Rolletraining noch stärker. Aber ich mag es auch, in mein Training einzubauen. Und mein Trainer ist auch mein ehemaliger Triathlon-Trainer. Der mag also auch sehr gern die Effektivität vom Rollentraining.
Wo steht denn bei dir die Rolle? Im Wohnzimmer?
Ich wohne in einer WG, das heißt, ich habe nur ein Zimmer. Aber zum Glück habe ich jetzt einen überdachten Balkon. Und deshalb fahre ich auf diesem überdachten Balkon Rolle.
Das heißt, es ist gar nicht wirklich Indoor-Cycling. Es ist
so Semi-Indoor-Cycling.
Semi-Indoor-Cycling, genau. Siehst du, das ist noch eine Disziplin bei dir dazu. Wie ist denn so jetzt dein Rückblick auf die letzten 2 Jahre im Profiteam? Wie hat sich das angefühlt? Hattest du das geplant, dich da reinzufahren über diese Swift Academy? Oder war das am Ende einfach, also ja, wie strikt war der Plan dafür?
Also der grundsätzliche Plan war schon da, also beziehungsweise ich habe die Swift Academy angefangen, um den Vertrag zu gewinnen. Aber natürlich habe ich nicht geglaubt, dass es passieren würde. Deshalb habe ich mir vor den unterschiedlichen Workouts, die eigentlich ja so konstruiert sind, dass man sie teilweise nicht schaffen kann. Also es wird halt sozusagen geguckt, ab wann zerbricht man. Und da habe ich mir vorher zur Motivation immer Videos vom Team angeschaut, um mir eben nochmal in Erinnerung zu bringen, wie sehr ich das möchte und wie sehr ich in den Profisport möchte. Weil ich eben im Triathlon auch immer überlegt hatte, mal professionell das Ganze zu betreiben, aber im Triathlon hat man ja doch nicht die Teamstrukturen, die man im Radsport hat. Und irgendwie war mir es immer ein bisschen zu unsicher oder ich war vielleicht ein bisschen zu wenig mutig, es zu probieren. Und damit war die Swift Academy irgendwie so mein letzter Versuch zu sagen, okay, ich möchte Sport nochmal professionell betreiben. Und ja, dementsprechend war der Plan, den Vertrag zu gewinnen, schon von Anfang an relativ groß.
Jetzt hast du schon gesagt, die nächsten 3 Wochen stehen relativ fest. Semi-Indoor-Cycling wirst du machen und ein bisschen raus auf die Straße. Aber wie geht's dann weiter für dich? Also was sind deine Pläne für die nächsten Monate oder auch Jahre?
Ja, also ich habe jetzt meinen 3. Vertrag, wie gesagt, unterschrieben für 2020. Es wird dann 1-Jahres-Vertrag. Das heißt, ich plane immer nur bis zum Jahresende, was auch eine der größten Umstellungen war, weil ich bisher eigentlich immer mindestens einen 5-Jahres-Plan für mich hatte. Aber das ist auch so eine Sache, die ich eigentlich jetzt im Radsport gelernt habe. Man kriegt seine Flüge relativ kurzfristig, man kriegt manchmal die Terminplanung oder die Rennplanung kurzfristig, muss irgendwo einspringen. Und ich bin deutlich entspannter geworden, was ja meine Planung angeht. Also ich plane jetzt momentan bis zum 31.12.2020, bis dahin professionell Rad zu fahren. Und ob mir dann noch ein Jahr geschenkt wird oder ob ich dann als Ärztin anfangen muss, in Anführungsstrichen zu arbeiten, steht noch offen.
Hast du ein konkretes Ziel für die Zeit, für die nächsten Monate?
Ja, ich möchte auf jeden Fall häufiger den finalen Sprint fahren und häufiger als Erste über die Linie fahren. Das ist so der konkrete Plan. Weil bisher, also dieses Jahr war ich dann auch mal die finale Sprinterin. Das war die größte Änderung eigentlich so zu 2018 und konnte dann 6. Platz jetzt in China beim World Tour Rennen erfahren und 2 vierte Plätze in Colorado, aber halt weder ein Sieg noch ein Podium. Und dementsprechend ist der Ehrgeiz immer noch groß und die Motivation auch, da nächstes Jahr auf jeden Fall ein Podium oder einen Sieg draufzusetzen.
Ich wollte dich gerade nach deinen Highlights nochmal fragen aus den letzten 2 Jahren. Das sind dann die beiden, die du eben genannt hast, oder?
Ja, also definitiv jetzt sozusagen die persönlichen Highlights. Dazu kommen eben noch die Bahnradausflüge. Also da war auf jeden Fall auch der Titel, der deutsche Meistertitel und letztes Jahr im Scratch der Vizetitel auf jeden Fall ein Highlight. Ansonsten ist natürlich auch bei vielen Rennen bin ich eben Helfer. Und jetzt haben wir dieses Jahr sowohl die Healthy Aging Tour mit Lisa Klein den GC gewonnen, wie eine Ladies Tour mit Lisa den GC gewonnen. Dann bin ich bei der Nationalmannschaft, mit denen bin ich die Lotto Belgium Tour gefahren, da hat Mieke Kröger den GC gewonnen. Sowas sind natürlich dann auch immer Highlights, weil man eine gute Teamleistung über eine Woche hatte und auch eng zusammengefahren ist, dann fühlt sich das halt auch wie ein persönlicher Erfolg an, auch wenn die Lorbeeren dann sozusagen an den Hauptfahrer gehen.
GC, muss man vielleicht erklären, ist die Gesamtwertung.
Genau, ja. Ich muss sagen, es gibt irgendwie so viele Highlights. Ich glaube einfach, weil ich noch so trotzdem ja auch frisch in dem Sport bin, kann ich mich halt auch noch über alles freuen. Tendenziell kann ich mich, glaube ich, auch recht gut über vieles freuen. Und dementsprechend könnte ich jetzt ewig weiterreden, glaube ich, über die Highlights, die ich so in den Jahren hatte. Ob es jetzt auch einfach mal nur der erste Frühjahrsklassiker war, den ich gefahren bin, oder das erste Etappenrennen, weil sowas hatte ich vorher eben auch noch nie gemacht. Und wenn man dann gerade mein erstes Etappenrennen bei Healthy Aging, ist eine relativ harte Tour, direkt zu Beginn der Saison, holländische Winde, Kopfsteinpflaster, viele enge, schmale Straßen. Und in meinem ersten Jahr bin ich da eigentlich nur ums Überleben gefahren. Ich bin da jeden Tag 29 Minuten Bestwert gefahren und wusste am 2. Tag schon nicht, wie ich das Ende der Woche irgendwie erreichen soll. Und sowas fühlt sich dann halt irgendwie auch an, als hätte man ein Semester erfolgreich abgeschlossen, wenn man dann am Ende heimfährt und das ganze Revue passieren lässt.
Finde ich total nachvollziehbar. Was würdest du sagen, wo steht in deinen Augen der Frauenradsport?
Ich würde sagen, noch relativ am Anfang, aber er entwickelt sich auf jeden Fall rapide. Fürs nächste Jahr gibt es ja viele Änderungen. Die komplette Struktur wird neu aufgebaut. Es gibt Mindestlohn. Es gibt auch stärkere Ansprüche an die World Tour Teams, die 8, die sich jetzt beworben haben, die erfüllt werden müssen, damit die eben eine World Tour Lizenz bekommen. Also im Großen und Ganzen geht es in die richtige Richtung. Die Übertragung soll stärker gefördert werden. Rennen, die nicht keine Übertragung machen können, auch keine World Tour Rennen sein zum Beispiel. Also dementsprechend geht es in die richtige Richtung. Und ich hoffe, es geht so steil bergauf weiter. Aber trotzdem stehen wir, glaube ich, noch relativ am Anfang.
Wir haben ja so den Eindruck, wie man so sagt, das Momentum ist auf eurer Seite, oder? Würdest du das bestätigen?
Absolut, ja. Ich würde sagen, es kommt halt immer drauf an. Also wenn ich jetzt, ich habe natürlich in einem Top-Team, wir sind top aufgestellt. Ich kann mich null beklagen. Aber ich weiß halt auch trotzdem, dass mein Team und die Struktur nicht stellvertretend ist für die komplette, für das komplette Peloton. Und dementsprechend, also die Unterschiede sind halt einfach massiv. Und ich glaube, dadurch ist jetzt die Änderung in den Regularien auf jeden Fall wichtig für den Großteil der Fahrerinnen.
Das sagt Tanja Ehrath. Sie hat ihren Profivertrag auf der Rolle eingefahren. Und wie wir gelernt haben, war das gar nicht so einfach, sondern man hat da versucht, irgendwie möglichst alle Leute eigentlich auszueliminieren. Mittlerweile fährt sie bei Canyon SRAM und wie gesagt schon 2 Jahre Profi, nächstes Jahr dann das 3. Jahr. Wir wünschen viel Erfolg, sagen vielen Dank für das Gespräch und beste Grüße.
Vielen Dank.
Dankeschön.